Im Mittelalter war Recht kein System. Es war ein Ritual, ein Schauspiel, ein Glaube. Wer die Ordnung störte, zahlte nicht nur mit Silber, sondern mit Ehre, mit Demut, mit dem Blick der ganzen Gemeinschaft. Kapitel 1: Was bedeutete Gerechtigkeit im Mittelalter? Der Morgen begann mit dem Klang der Glocke. Nicht der Kirchenglocke, sondern der kleinen eisernen Handglocke, die der Dorfhirte über dem Dorfplatz schwang. Es war Markttag und ein Streit sollte geschlichtet werden. Die Menschen kamen zusammen. Nicht nur um zuzusehen, sondern weil Gerechtigkeit keine Sache von Papier und Paragraphen war. Sie war ein lebendiges Schauspiel. Sie gehörte allen. Im Mittelalter war Gerechtigkeit kein entfernter Begriff, kein kaltes System. Sie war greifbar, sichtbar. Sie sprach aus der Erde, in der das Dorfgericht seinen Platz hatte, aus den Händen des Richters, der zugleich Bauer, Grundherr oder Priester sein konnte. Sie sprach aus dem Blick der Nachbarn, die schworen, was sie gesehen hatten, oder eben nicht. Sie sprach aus dem Rauch des Scheiterhaufens und dem Schlamm, in dem einer stand, um Gottes Urteil zu empfangen. Die Menschen glaubten nicht an eine neutrale Justiz, sondern an eine Ordnung, die göttlich war, gerecht war, was den Frieden wahrte, was das Gleichgewicht im Dorf, im Stand, in der Seele bewahrte. Das Gesetz kam nicht aus einer Hauptstadt, nicht aus einem Kodex, sondern aus der Erinnerung der Alten, aus der Bibel, aus Geschichten, die bei Bier und Brot weitergegeben wurden. Wenn ein Streit entstand, ein gestohlener Sack Mehl, ein verletzter Stolz, eine unerlaubte Verbindung, dann rief man nicht die Polizei. Man rief das Dorf. Der Dingplatz lag oft unter einer Linde. Mancherorts war es ein großer Stein. Man sammelte sich bei Tageslicht, denn Gerechtigkeit liebte das Licht. Der Schultheiß oder der Vogt leitete die Versammlung, unterstützt von Ratsleuten oder älteren Bauern. Aber selten war er der Einzige, der sprach. Das Volk hörte zu, sprach mit, fluchte, schwieg. Zeugenaussagen waren nicht immer schriftlich, sondern oft ein öffentliches Bekenntnis. Wer nicht gesehen hatte, was geschah, musste schwören, dass er die Wahrheit sagte. Und das tat man nicht leichtfertig. Denn ein falscher Schwur konnte die Seele kosten, nicht im Gefängnis, sondern im Jenseits. Ein Mann, beschuldigt, ein Nachbargrundstück ohne Erlaubnis betreten zu haben, konnte seine Unschuld durch Eideshelfer beweisen. Drei Männer aus dem Dorf, angesehen und gottfürchtig, mussten bei Gott bezeugen. Er spricht wahr. Taten sie es, galt der Mann als gerechtfertigt. Doch wehe, einer zögerte. Schweigen konnte schwerer wiegen als Worte. Wenn es keine Zeugen gab, kein Geständnis, dann blieb das Gottesurteil. Die Gottesprobe. Feuer oder Wasser sollten zeigen, wen der Himmel rechtfertigte. Wer die glühende Eisenstange ohne bleibenden Schaden trug oder nach drei Tagen unversehrt aus dem kalten Wasser gezogen wurde, galt als von Gott geschützt. Der Körper als Spiegel der Wahrheit. Schmerz als Maßstab der Reinheit. Ungerecht? Für uns vielleicht. Aber für sie? Klar, sinnhaft, unumstößlich. Nicht jedes Urteil bedeutete Blut oder Kerker. Viel öfter ging es um Ausgleich, Wiedergutmachung, Sühne. Eine Strafe war nur dann gerecht, wenn sie Ordnung wiederherstellte. Wenn ein Bauer dem anderen den Knecht geschlagen hatte, konnte eine Abbitte ausreichen, öffentlich, mit gesenktem Haupt, vor dem Altar. Manchmal wurde bezahlt, in Silber oder Naturalien. Doch Geld allein reichte selten. Ehre musste ebenfalls bezahlt werden. Der Täter musste zeigen, dass er seinen Platz in der Welt wieder anerkannte. Denn Gerechtigkeit war Ordnung. Und Ordnung hieß, dass jeder seinen Stand kannte. Knecht, Magd, Edler, Priester. Eine Magd, die einem Herrn widersprach, konnte härter bestraft werden als ein Herr, der sie geschlagen hatte. Nicht, weil man Gewalt billigte, sondern weil man die Welt kannte. Die Stände waren nicht nur sozial, sie waren kosmisch. Der Fürst diente Gott, der Bauer diente der Erde. Wer diese Ordnung verletzte, rüttelte an der Schöpfung. In den Städten, wo Handel und Zünfte wuchsen, gab es andere Formen der Gerechtigkeit. Hier saßen die Stadträte zu Gericht, oft mit eigenem Stadtrecht, das man auf Pergament schrieb und doch genauso durch Gewohnheit prägte. Ein Bäcker, der sein Brot zu leicht buk, konnte auf dem Marktplatz an den Pranger gestellt werden, mit einem falschen Leib um den Hals. Nicht um ihn nur zu strafen, sondern um der Stadt zu zeigen. So schützt man die Gemeinschaft. Strafe war öffentlich, weil Schuld öffentlich war. Ein Vergehen verletzte nicht nur das Opfer, sondern die ganze Ordnung. Der Pranger, der Schandpfahl, das bloße Durchführen eines Schuldigen durch die Straßen, all das diente dazu, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das Urteil musste gesehen werden. Nicht um zu demütigen, sondern um zu heilen. Die Kirche spielte eine zentrale Rolle. Nicht nur im Himmel, sondern auch im Recht. Beichte konnte Strafe mindern. Reue, echt gezeigt, konnte Milde bringen. Doch wehe dem, der Gott täuschte. Denn was Menschen nicht sahen, sah das jüngste Gericht. Ein Kirchenmann konnte Buße auferlegen. Wallfahrt, Fasten, das Spenden von Almosen. Für manche war das leichter zu tragen als der Spott des Dorfes. Für andere war es härter als der Tod. Hinrichtungen, ja, sie gab es. Doch sie waren selten, zumindest im frühen und hohen Mittelalter. Nicht aus Milde, sondern aus Zweck. Ein Toter konnte nichts wiederherstellen. Nur bei schwerster Schuld, Mord, mehrfacher Diebstahl, Gotteslästerung entschied man sich für den Strang, das Rad, das Feuer. Und auch dann war es ein Ritual. Mit Gebet, mit Kreuzzeichen. Mit der Hoffnung, dass der Tod das Gleichgewicht wiederbringt, das Leben zerstört hatte. Und doch, es war nicht nur Härte, es war auch Bindung. Gerechtigkeit bedeutete, dass man Teil von etwas Größerem war, dass die Welt Sinn hatte, dass es eine Antwort gab, wenn etwas zerbrach. Vielleicht keine gerechte im modernen Sinn, aber eine verständliche, eine menschliche. Wer vor Gericht stand, stand nicht allein. Er stand vor seinen Nachbarn, seinen Ahnen, seinem Gott. Die Geschichten jener Zeit erzählen nicht nur von Strafe, sondern auch von Vermittlung. Der König, der sich herabließ, einen Bauern anzuhören. Die Äbtissin, die zwischen zwei Familien Frieden stiftete. Der einfache Mann, der vor dem Altar schwor, das Unrecht nie wieder zu tun und dem geglaubt wurde. Manchmal war ein Versprechen mehr wert als jede Kette. Am Ende war Gerechtigkeit nicht das Ziel. Sie war das Mittel, ein Werkzeug, um das Dorf zusammenzuhalten, die Stadt zu bewahren, die Seelen im Gleichgewicht zu halten. Und wenn das Urteil gesprochen war, dann verließ man den Platz, ging zurück zur Arbeit, zum Feld, zur Familie. Nicht, weil man vergessen wollte, sondern weil man geglaubt hatte, dass Ordnung wiederhergestellt war. Gerechtigkeit im Mittelalter war keine Idee. Sie war ein Atemzug, mal schwer, mal leicht, mal laut, mal im Flüstern, aber immer lebendig, immer unter Menschen, immer im Blick des Himmels. Kapitel 2. Wer entschied? Richter, Schöffen und Dorfgerichte. Der Nebel lag noch schwer über den Feldern, als die Männer sich auf dem Anger versammelten. Die Linde stand da wie immer, breit, alt, mit einem Stamm, der mehr Geschichten kannte als jeder Mensch im Dorf. Heute war Gerichtstag. Nicht jeder kam freiwillig. Manche mit zornigen Blicken, andere schweigend, mit gesenktem Kopf. Es ging um einen Streit. Eine gestohlene Kuh, sagten die einen. Eine Fehde unter Brüdern, meinten die anderen. Doch bevor entschieden wurde, musste erst geklärt sein, wer durfte hier überhaupt richten? Im Mittelalter gab es keinen einheitlichen Staat, keine durchgehende Obrigkeit, kein allumfassendes Gesetzbuch. Recht war zersplittert, gewoben aus hunderten kleinen Fäden. Weltliche Macht, kirchliche Autorität, alte Gewohnheiten, lokale Regeln und über allem das Wissen derer, die seit Jahren oder Jahrzehnten auf solchen Plätzen standen und Recht sprachen. In einem Dorf wie diesem war das Dorfgericht oft die erste Instanz. Es bestand nicht aus fremden Richtern in Roben, sondern aus Männern des Ortes. Bauern, Handwerker, vielleicht der Schmied oder der Müller. Männer, die man kannte, mit denen man lebte. Sie waren die Schöffen. Gewählt aus der Gemeinschaft, nicht weil sie studiert hatten, sondern weil man ihnen zutraute, gerecht zu sein. Oder zumindest ehrlich. Oder zumindest zu wissen, was im Dorf zählt. Der Schultheiß, eine Art Vorsitzender, eröffnete die Verhandlung. Sein Stab, ein einfacher Holzstab mit geschnitztem Zeichen, wurde auf den Boden gestoßen, dreimal. Das war das Zeichen. Jetzt galt das Wort. Jetzt wurde verhandelt. Die Schöffen kannten die Parteien. Sie wussten, wer die Felder teilte, wer sich wann gestritten hatte, wessen Sohn im letzten Jahr beim Viehmarkt betrunken war. Das Urteil sollte nicht nur Recht schaffen, sondern auch Frieden sichern. Ein gerechtes Urteil war eines, das das Dorf danach weiteratmen ließ. Doch nicht jedes Dorf hatte die Freiheit, selbst zu richten. In vielen Gegenden war der Burgherr Herr des Gerichts, saß auf einer Anhöhe, bewacht von Türmen, umgeben von Zinnen, aber er griff hinab, wenn es um Recht ging. Der Herr konnte selbst richten oder einen Vogt schicken, der in seinem Namen sprach. Wer auf seinem Land lebte, war auch seinem Gericht unterworfen. Und der Burgherr hatte andere Maßstäbe: Besitz, Ehre, Dienstbarkeit. Für ihn war ein Diebstahl ein Bruch des Friedens, ja, aber auch eine Störung seiner Herrschaft. Manchmal kam es zu Überschneidungen. Wenn ein Knecht eines Kirchenhofs mit dem Sohn eines Ritters in Streit geriet, wessen Gericht galt dann? Das des Ritters, das des Bischofs. Hier begann das Ringen der Zuständigkeiten. Die Kirche, stark und allgegenwärtig, hatte ihre eigene Gerichtsbarkeit. Geistliche sollten nicht vor weltlichen Gerichten erscheinen. Und wo es um Sünde ging, Ehebruch, Gotteslästerung, Vergehen gegen Moral und Glauben, da war der Bischof oder sein Offizial zuständig. In Domstätten gab es ganze Kirchengerichte. Mit Latein, mit Pergament, mit Urkunden und Siegeln. Der Pöbel verstand wenig davon. Doch der Einfluss reichte weit. Ein Bauer, der seine Frau schlug, konnte auf dem Dorfplatz bestraft werden oder vor dem geistlichen Gericht Buße tun müssen. Beides konnte gelten. Manchmal wurde beides verhängt. Und wer in einem Kloster lebte, stand unter besonderem Schutz und besonderem Recht. In manchen Städten, besonders im späteren Mittelalter, gab es Ratsherren, die Recht sprachen. Bürger, oft aus den oberen Zünften, saßen in steinernen Rathäusern, urteilten nach dem Stadtrecht, das schriftlich fixiert war, aber stets mit der Stimme der Gewohnheit sprach. Hier konnten Prozesse protokolliert, Urteile aufgehoben, Strafen abgestuft werden. Doch auch hier galt: Wer Richter wurde, war ein Mann der Stadt, einer von ihnen. Fremde hatten selten Mitspracherecht. Wie also wurde man Richter oder Schöffe? Nicht durch ein Studium, nicht durch Ernennung aus fernen Landen, sondern durch das Vertrauen der Gemeinschaft. Im Dorf sprach man darüber, wer ein gerechtes Herz hatte, wer zuhören konnte, wer nicht leicht zu beeinflussen war. Und auch wer Schulden hatte, wer trank, wer mit dem Burgherrn zu eng stand. Die Wahl war oft öffentlich, nicht geheim. Es ging darum, das Gesicht zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und mit der Verantwortung kam das Ritual. Ein Schöffe musste bei Gott schwören, gerecht zu urteilen. Oft legte er die Hand auf die Bibel oder ein Kruzifix, sprach vor Zeugen: Ich werde urteilen, wie es recht ist und billig. Ein Eid war mehr als eine Formalität. Es war ein Band. Wer ihn brach, verlor nicht nur Ehre, er konnte sein Seelenheil verlieren. Der Gerichtstag war ein Schauspiel. Man traf sich zu bestimmter Stunde, oft nach der Messe. Es wurde gerufen, geschwiegen, bezeugt, beschworen. Wenn ein Urteil gefällt wurde, geschah es mit Gesten, Bezeichen. Der Schultheiß hob den Stab, ließ ihn sinken, das Zeichen, dass das Urteil gesprochen war. Manchmal wurde ein Spruch ausgerufen, manchmal in feierlichem Ton verlesen. Nicht selten war das Urteil selbst ein Symbol. Eine Geldstrafe konnte in Raten gezahlt werden. Aber der erste Teil wurde oft sichtbar übergeben, vor allem auf dem Platz. Man wollte, dass jeder wusste, die Ordnung gilt, die Entscheidung steht. Und dennoch, Autorität war nicht unantastbar. Ein Unzufriedener konnte sich beschweren, beim Lehnsherrn, beim Bischof, manchmal sogar beim König. Aber das war selten erfolgreich. Denn Gerechtigkeit war nicht zentral organisiert. Sie war verstreut wie die Felder der Bauern, jedem sein Stück, jedem sein Recht. Wer das Spiel verstand, konnte überleben. Wer sich ihm widersetzte, wurde leicht zum Außenseiter. Zwischen den verschiedenen Gerichten gab es kein festes Netz, keine durchgehende Hierarchie. Stattdessen ein Flickenteppich. Der Bischof über das Kloster, der Vogt über das Dorf, der Stadtrat über das Handwerk, der Fürst über seine Lehen. Und doch konnte jeder dieser Orte Recht sprechen. Manchmal gleichzeitig, manchmal widersprüchlich. So lebte man in einer Welt, in der Gerechtigkeit nicht Einheit bedeutete, sondern Nähe. Der Richter war nicht fern. Er war ein Nachbar, ein Vertrauter, manchmal ein Gegner. Aber er war da. Und seine Macht speiste sich aus dem, was alle anerkannten: das Ritual, der Eid, der öffentliche Blick. Wenn das Urteil gesprochen war, zerstreute sich das Dorf langsam. Manche murrten, andere nickten. Der Schultheiß legte den Stab nieder, die Schöffen traten zurück. Der Baum war still, der Tag begann von vorn. Doch in den Köpfen blieb etwas zurück. Nicht nur das Urteil, sondern das Wissen. Dies war unser Recht. So wurde entschieden. So blieb die Ordnung erhalten, für heute und für morgen, bis zum nächsten Gerichtstag, wenn der Stab wieder den Boden trifft. Kapitel 3: Die Rolle der Gemeinschaft. Der Klang des Horns rief sie zusammen. Nicht mit Hast, sondern mit ruhiger Entschlossenheit verließen die Leute ihre Höfe, ihre Werkstätten, ihre Felder. Der Schmied wischte sich die Stirn mit rußigen Händen, die Bäuerin legte das Brottuch zur Seite. Kinder liefen barfuß über das Gras. Auf dem Platz vor der alten Linde versammelte sich das Dorf. Kein Zaun trennte die Zuschauer vom Gericht, kein Vorhang verbarg das Geschehen. Was nun geschah, ging alle an. Ein Streit sollte entschieden werden. Der alte Gernot hatte den jungen Lenz beschuldigt, beim nächtlichen Trunk sein Pferd aufgescheucht und ihm das Zaumzeug gestohlen zu haben. Kein Blut war geflossen, aber die Ehre war verletzt und der Schaden war spürbar. Doch es ging um mehr als ein Stück Leder. Es ging darum, wie ein Dorf sich selbst verstand, wie es mit Unrecht umging, mit Schuld, mit Wahrheit. Die Bänke für die Schöffen waren schon aufgestellt, einfach, aus Holz, aber erhoben. Der Schultheiß stand da, mit Stab und ernstem Gesicht. Keine Robe, kein Glanz, nur ein Mann mit Verantwortung. Um ihn herum die Eideshelfer, bereit, wenn nötig, ihr Wort für einen anderen zu geben. Doch auch sie wussten, ein Schwur war kein Spiel. Ein falscher Eid konnte die Ernte verderben, das Vieh krank machen, das Herz schwer. Die Götter oder Gott schauten zu. Die Menschen standen dicht beieinander. Sie tuschelten, aber sie lauschten. Was gesagt wurde, ging durch die Reihen. Jedes Wort konnte bleiben wie eine Spur im Schlamm. Denn im Mittelalter hatte Recht kein Dach aus Akten, sondern ein Gedächtnis aus Stimmen. Man kannte sich, man erinnerte sich, man wusste, wessen Sohn einst beim Mühlrad fast ertrank, wer beim letzten Gerichtstag gezittert hatte, wer im Winter Korn geteilt hatte, obwohl es kaum reichte. Wenn Lenz sich verteidigen wollte, reichte kein »Ich war es nicht«. Seine Worte mussten Gewicht haben. Und das kam nicht nur aus seinem Mund. Es kam aus den Männern, die sich zu ihm stellten. Die sagten, ich kenne ihn, ich glaube ihm, ich schwöre bei meiner Seele, dass er die Wahrheit sagt. Diese Eideshelfer waren mehr als Begleiter. Sie waren Spiegel seines Rufs. Wer sie waren, wie sie lebten, wie sie standen im Dorf, all das floss ein in das Urteil. Ein ehrlicher Mann konnte sich an einen schlechten Ruf verlieren, wenn seine Helfer unehrenhaft waren. Ein Schweigender konnte Schuld beweisen, einfach durch die Abwesenheit von Vertrauen. So eng war Recht mit Ruf verwoben, mit dem, was man von dir dachte, was man von deiner Mutter flüsterte, von deinem Vater bei Festen erzählte. Die Gemeinschaft urteilte nicht nur mit dem Stab des Schultheißen, sondern mit Augen, mit Flüstern, mit der Art, wie man den Blick senkte oder ihn hielt. Ein Urteil ohne Zustimmung der Menge war kaum haltbar. Die Zustimmung war kein Applaus, sie war das Schweigen nach dem Urteil, das ruhige Auseinandergehen, das Wiederaufnehmen der Arbeit, das Akzeptieren. Gerechtigkeit war nicht abgeschlossen, sie war getragen. Darum war auch die Strafe öffentlich. Wenn Lenz schuldig gesprochen würde, dann nicht still hinter einer Tür. Er müsste stehen. Vor allen. Vielleicht mit dem Zaumzeug um den Hals, ein Zeichen dessen, was er genommen hatte. Vielleicht müsste er Gernot öffentlich um Vergebung bitten, mit gesenktem Haupt, bei Sonnenaufgang, nicht nur damit Gernot Genugtuung fand, sondern damit das Dorf sah. Ordnung ist wiederhergestellt. Der Riss ist genäht. Schande war eine Waffe, aber nicht aus Grausamkeit, sondern aus Gemeinschaft. Wer auf dem Schandpfahl stand, wer Wasser durch das Dorf trug, mit einem Schild um den Hals, Lügner, Dieb, Ehebrecherin, der wurde nicht nur bestraft, der wurde erinnert. Und die anderen auch. Es war ein Schmerz, der nicht nur verletzte, sondern heilte. Und zugleich war es ein Risiko. Wer zu sehr beschämt wurde, konnte auch brechen. Das Dorf wusste das. Man sprach von Maß, von Demut, von der Rückkehr in die Gemeinschaft. Denn ausgeschlossen zu werden, war schlimmer als alles. Kein Recht mehr auf Hilfe, kein Schutz. Kein Gruß am Morgen, die Ächtung war der Tod im Leben. Darum kämpfte man, wenn man angeklagt wurde, nicht nur um Ehre, sondern um Zugehörigkeit. Wer außerhalb des Gesetzes stand, stand außerhalb der Welt. Doch das Dorf war nicht nur Richter, es war auch Gedächtnis. Wenn vor Gericht gefragt wurde, was geschehen sei, dann kamen Stimmen aus der Menge. Ich sah ihn gehen. Ich hörte das Pferd schreien. Sein Bruder war auch dort. Diese Aussagen waren keine Formulare. Sie waren lebendig, oft widersprüchlich, aber eingebettet in ein gemeinsames Wissen. Niemand war unbekannt. Jeder war Geschichte. Und so wurde auch das Urteil Teil dieser Geschichte. Wenn Lenz freigesprochen wurde, dann wusste jeder, wer für ihn sprach und wer nicht. Das blieb. Es formte Bindungen, Misstrauen, Schultern, die sich zuwandten oder abwandten. Ein Urteil war kein Ende. Es war ein Schnitt in das Netz der Gemeinschaft. Und die Frage, wächst es weiter oder bleibt es gerissen? Wenn Kinder am Abend spielten, spielten sie Gericht. Einer war der Schultheiß, einer der Angeklagte. Andere standen rundherum und riefen, schuldig, oder er hat nichts getan. Selbst im Spiel zeigte sich, Recht war allgegenwärtig. Nicht als Drohung, sondern als Rahmen, als Atem der Ordnung. Die Frauen standen oft am Rand, aber sie hörten genau. Ihre Stimmen trugen sich weiter, durch das Spinnen, das Backen, das Wasserholen. Sie hatten kein Amt, aber Macht. Was sie erzählten, wem sie glaubten, das wog. Das formte Meinungen, brachte Schöffen zum Nachdenken, ließ Zweifel wachsen. Die Gemeinschaft war nicht nur die, die vorne saß. Sie war das ganze Dorf. Und wenn das Urteil gesprochen war, dann atmete das Dorf anders. Man ging auseinander, langsamer, nachdenklicher. Manche nickten, andere schüttelten den Kopf. Doch das Leben ging weiter. Die Gerechtigkeit war kein Fremdkörper. Sie war Teil des Atmens, des Arbeitens, des Wartens auf den Regen. Denn am Ende war das Recht nicht ein Buch. Es war ein Raum. Es war der Platz unter der Linde, das Murmeln der Nachbarn, das Schweigen nach einem Schwur. Es war das Wissen, dass du gesehen wirst und dass du zählst, im Guten wie im Schlechten. Die Gemeinschaft war kein Zuschauer. Sie war die Bühne, die Kulisse und der Chor. Ohne sie gab es kein Urteil, kein Recht, keine Ordnung. Sie war das Gedächtnis des Dorfes und sein Gewissen. Sie war der Spiegel, in dem sich jeder sehen musste. Und der Rahmen, in dem Gerechtigkeit ihren Platz fand. Kapitel 4: Beweisführung, Worte, Schwüre und Gottesurteil. Die Luft war still an diesem Morgen. Selbst die Hähne, sonst laut und ungeduldig, schienen zu schweigen. Im Dorf wusste jeder, was bevorstand. Heute sollte sich zeigen, ob Alrik, der Sohn des Müllers, die Stalltür des Nachbarn aufgebrochen und das Kalb gestohlen hatte. Kein Zeuge hatte ihn gesehen, kein Fußabdruck blieb im Schlamm, kein Seil hing zurück. Und doch stand er da, angeklagt, im Blick der Gemeinschaft. Im Mittelalter war der Beweis nicht das, was man mit den Händen greifen konnte. Kein Messer, keine Blutspur, kein Pergament zählte so viel wie ein Wort. Oder besser, ein Wort im rechten Moment, gesprochen mit Ernst, getragen von Ehre. Gerechtigkeit ruhte nicht auf Dingen, sondern auf Menschen und auf dem, was man ihnen zutraute. Wahrheit war kein Gegenstand. Sie war ein Ruf, ein Klang, ein Schwur. Als Alrik sich verteidigte, tat er es nicht mit langen Reden. Er sagte, ich war es nicht. Doch das allein reichte nicht. Jeder konnte das sagen. Entscheidend war, wer würde für ihn sprechen? Wer würde bei Gott schwören, dass Alrik die Wahrheit sagte? Die Schöffen wandten sich an ihn. Hast du Eidhelfer? Er nickte. Drei Männer traten vor. Der Schmied, ein alter Freund seines Vaters, der Knecht vom Herrenhof, mit dem er oft das Vieh hütete, und der jüngste Sohn des Wirtes. Jeder von ihnen stellte sich neben ihn, legte die Hand auf die Bibel, die der Pfarrer auf einem Holzschemel bereithielt, und sprach mit fester Stimme: »So wahr mir Gott helfe, er lügt nicht.« Diese Männer riskierten mehr als nur ihre Stimme. Wer einen Falschen deckte, brachte sich selbst in Gefahr. Nicht nur vor Gericht, sondern auch im Dorf. Denn wenn Alrik später doch überführt würde, fiel Schande auf alle, die ihm glaubten. Die Ehre war ein zartes Gut, leicht beschädigt, schwer zu heilen. Und doch war sie die Währung der Wahrheit. Wenn ehrbare Männer sprachen, wog das mehr als jedes Beweisstück. Es kam auch vor, dass jemand keine Eidhelfer fand. Ein Hurer, ein Trinker, einer, der seine Nachbarn betrogen hatte. Sie standen oft allein. Dann war die Wahrheit schon beinahe gesprochen, noch ehe das Urteil fiel. Doch was, wenn keiner sicher wusste, was geschehen war? Wenn sich Aussage gegen Aussage stellte und keine Seite schwieg, aber auch keiner zu überzeugen wusste? Dann rief man das Göttliche an. Man bat nicht die Vernunft um Beistand, sondern das Himmelreich. Das Gottesurteil, das Ordal, war kein leichtfertiger Schritt. Es war keine letzte Hoffnung. Es war ein heiliger Pfad. Zwei Arten waren besonders verbreitet: die Wasserprobe und die Feuerprobe. Die Wasserprobe war einfach in ihrer Logik, doch tief in Glauben verwurzelt. Man nahm den Angeklagten, band ihm Hände und Füße und senkte ihn in einen geweihten Tümpel oder Brunnen. Vorher wurde gebetet, gefastet, gesalbt. Die Priester sprachen Psalmen. Das Dorf stand in Stille. Wenn der Körper sank, galt er als aufgenommen von der reinen Schöpfung und somit unschuldig. Wenn er aber trieb, wenn das Wasser ihn abwies, dann hatte Gott das Urteil gesprochen. Die Feuerprobe war noch eindrücklicher. Ein glühendes Eisen wurde aus der Schmiede geholt, rot wie Blut, brennend wie das jüngste Gericht. Der Angeklagte musste es mit bloßer Hand tragen. Oft nur 3 Schritte, doch jeder von ihnen wog schwer. Danach wurde die Hand verbunden. 3 Tage später öffnete der Priester den Verband unter Gebet und Weihrauch. War die Wunde gut verheilt, war die Unschuld bewiesen. War sie faulig, entzündet, dann hatte Gott gesprochen und nicht für den Angeklagten. Das war keine Folter, wie wir sie heute verstehen würden. Es war keine Strafe. Es war eine Prüfung, eine Bitte an das göttliche Licht in das Dunkel zu bringen. Und wer sich weigerte, das Gottesurteil zu empfangen, machte sich oft schon verdächtig. Denn wer die Wahrheit wusste, fürchtete keine Prüfung, so glaubte man. Die Rituale rund um das Gottesurteil waren tief verwurzelt im Glauben. Fasten wurde verordnet, das Zeichen des Kreuzes auf Stirn und Brust gezeichnet. Die Gemeinde betete mit. Manche legten sich für die Nacht im Kirchenschiff nieder. Es war kein Spektakel, sondern ein heiliger Akt. Für viele war es ein Echo des biblischen Rechts, eine Fortsetzung der göttlichen Ordnung. In selteneren Fällen und meist unter Rittern oder Edelleuten kam es zum Zweikampf, dem gerichtlichen Zweikampf. Wenn beide Seiten schworen, im Recht zu sein und niemand entscheiden konnte, dann hieß es: Lass Gott durch das Schwert urteilen. Auf einer freien Wiese, manchmal vor der Burg, wurden die Kämpfer einander gegenübergestellt. Sie fasteten, beteten, schworen, dass ihre Sache gerecht sei. Der Kampf begann mit feierlichem Ernst, beobachtet vom Gericht, den Schöffen, oft auch vom Volk. Wer unterlag, sei es durch Tod, durch Aufgabe oder durch sichtbare Schwäche, verlor nicht nur den Kampf, sondern das Recht, denn Gott hatte nicht mit ihm gekämpft. Doch der Zweikampf war selten und riskant. Er konnte Ordnung zerstören, statt sie zu schaffen. Nur wenn alle anderen Wege versagt hatten, ließ man ihn zu. In vielen Regionen musste der Lehnsherr zustimmen und viele urteilten lieber durch Worte als durch Wunden. Denn Worte, wenn sie im rechten Moment gesprochen wurden, von der rechten Person unter Eid, waren mächtig. Sie konnten eine Schuld aufheben oder eine Wahrheit begraben. Die Menschen wussten, dass Worte auch täuschen konnten, aber sie glaubten zugleich, wer unter Eid lügt, riskiert nicht nur irdische Strafe, sondern das Feuer der Hölle. Und so lebte die Wahrheit im Ruf, im Schwur, im Blick der anderen. Man fürchtete nicht nur das Urteil der Schöffen, sondern das Raunen der Nachbarn, den geteilten Blick am Brunnen, das leise Verstummen, wenn man eintrat. Beweisführung im Mittelalter war ein soziales Geflecht, kein System aus Akten und Paragraphen, sondern ein Netz aus Vertrauen, Ehrfurcht, Angst und Hoffnung. Die Wahrheit war eine Sache der Gemeinschaft und des Himmels. Und wenn sie sich offenbarte, war es nicht nur Recht, es war Erlösung oder Verdammnis. So stand Alrik an jenem Morgen vor den Schöffen. Drei Männer hatten für ihn geschworen. Die Gemeinde lauschte, die Stimmen verstummten. Der Schultheiß neigte den Kopf, sah ihn lange an. Dann sprach er das Urteil. Freigesprochen. Nicht, weil jemand Beweise gefunden hatte, sondern weil drei ehrenhafte Männer ihre Seele für ihn gegeben hatten und weil das Dorf in seinem Schweigen zustimmte. Der Wind erhob sich leicht. Das Leben ging weiter. Aber in den Köpfen blieb etwas zurück. Ein Name, ein Urteil, ein Ruf. Denn im Mittelalter war Wahrheit kein Beweisstück. Sie war das, was man glaubte und wer man war. Kapitel 5: Strafen im Alltag von Buße bis Pranger. Der Morgen war kühl und grau, als der Knecht Jakob sich auf dem Dorfplatz einfand. Niemand hatte ihn hergebracht. Er war selbst gekommen, wie es das Urteil verlangte. In der Hand hielt er den Korb mit 2 Silbertalern, die er der Witwe Trude übergeben sollte. Nicht, weil er sie bestohlen hatte, sondern weil er sie vor Zeugen beleidigt hatte, laut und ungerecht, mitten auf dem Markt. Er hatte ihr Ehre genommen, mit Worten, nicht mit Taten. Und nun forderte das Dorf, dass er etwas zurückgab. Nicht nur Geld, sondern Haltung. Strafen im mittelalterlichen Alltag waren oft weniger grausam, als man sich das aus der Ferne vorstellt. Es ging nicht in erster Linie um Blut oder Brüche. Es ging um Wiederherstellung, an Ordnung, um das Flickwerk eines Lebens, das aus Ehre, Glauben und Gemeinschaft genäht war. Jakob zahlte die Buße nicht, um sich freizukaufen. Er zahlte, um zu zeigen, dass er die Schwere seines Handelns verstand. Die 2 Taler waren weniger wichtig als der Moment, in dem er sie übergab, vor aller Augen mit gesenktem Blick und dem leisen Verzeiht auf den Lippen. Die Buße war eine der häufigsten Formen der Strafe. Kein Peitschenhieb, keine Kette, sondern eine Zahlung, oft angepasst an Stand und Vermögen. Der reiche Tuchhändler zahlte mehr als der arme Knecht. Nicht, weil die Schuld größer war, sondern weil die Wiedergutmachung das Gleichgewicht wiederherstellen sollte. Nicht nur im Recht, sondern auch in der sozialen Welt. Manche Bußen gingen direkt an das Opfer, andere an den Herrn des Gerichts, an die Kirche, an die Gemeinde. Es war ein Zeichen. Ich nehme meine Schuld an. Und ich will bleiben, Teil des Ganzen. Doch nicht immer reichte Geld. Manche Vergehen verletzten nicht nur Besitz, sondern das Herz der Gemeinschaft. Dann sprach man Schandstrafen aus. Strafen, die nicht wehtaten wie ein Hieb, sondern wie ein Blick. Der Pranger stand auf vielen Plätzen. Ein einfacher Holzpfahl mit Eisenringen oder einem Brett für Kopf und Hände. Wer dort stand, tat es nicht für Tage, meist nur für Stunden. Doch diese Stunden wogen schwer, denn jeder sah, jeder wusste. Die Kinder kicherten, die Alten murmelten und mancher warf einen faulen Apfel. Es war kein Exzess der Gewalt, es war ein Spiegel. Wer dort stand, sah sich selbst im Blick der anderen. Und oft war das schlimmer als jede Wunde. Noch eindrücklicher waren die Schandmasken aus Blech oder Holz, geformt nach dem Vergehen. Die Klatschbäs trug eine Maske mit langer Zunge, der lüsterne Knecht eine mit Hörnern. Es war eine Strafe, die mit Spott arbeitete, mit Lächerlichkeit. Und doch, dahinter stand kein Wille zur Grausamkeit, sondern die Hoffnung, dass das Lachen heilt, dass der Gestrafte seine Rolle erkennt und sie hinter sich lassen kann. Andere mussten knien, auf dem Kirchhof, vor dem Altar oder mitten im Dorf zur vollen Stunde. Manchmal genügte ein öffentlicher Akt der Demut. Ein Mann, der einen anderen betrog, konnte genötigt werden, ihm vor aller Augen die Hand zu küssen. Nicht als Spiel, sondern als Schwur, dass Frieden sein soll. Frauen, die sich gestritten hatten, wurden zur gemeinsamen Prozession geschickt, barfuß einander an der Hand. Das Dorf sah und vergaß nur langsam. Doch die Geste zählte. Wer tiefer fiel, der bekam körperliche Strafe. Die Peitsche, das Rad, der Pranger, das waren Werkzeuge des Rechts, ja, aber nicht seine Essenz. Körperstrafen wurden bei schweren Vergehen gesprochen, Diebstahl, Wiederholungstäter, Gewalttat. Doch selbst dann suchte man oft das Maß. 3 Hiebe auf dem Rücken, in der Öffentlichkeit, mit einem Priester in der Nähe. Kein Blutbad, sondern ein Zeichen. Schmerz als Sühne. Nicht zur Abschreckung, sondern zur Reinigung. In manchen Regionen wurde dem Dieb die Hand gebrandmarkt, nicht abgeschnitten, damit alle wussten, diesem Mann darf man misstrauen. Aber auch, er hat bezahlt. Härter wurde es, wenn jemand die Ordnung zutiefst verletzt hatte. Wiederholte schwere Vergehen, Mord, Vergewaltigung, sie konnten zu dauerhaften Strafen führen. Kerker, Verbannung, manchmal Tod. Doch auch hier, nicht jeder Fall führte zur äußersten Strafe. Die Richter und Schöffen waren keine Henker mit leichtem Herzen. Oft suchte man Auswege, Vereinbarungen, Ersatzleistungen. Das Ziel war nicht Zerstörung, sondern Rückkehr zur Ordnung. Und dann waren da die Strafen der Kirche. Wer den Glauben verletzte, Gotteslästerung betrieb, das Fasten brach oder die Ehe missachtete, wurde nicht ausgepeitscht. Er wurde ausgeschlossen. Von der Messe, vom Mahl, von der Gemeinschaft des Glaubens. Man nannte es Kirchenbuße, und sie konnte schlimmer sein als alles andere, denn ein Mensch ohne Segen war allein. In einer Welt, die durchdrungen war von göttlicher Ordnung, war der Ausschluss ein Sturz ins Nichts. Manche mussten auf Wallfahrt gehen, zu Fuß in Armut, mit einem Zeichen auf der Brust. Andere fasteten 40 Tage, lebten bei Wasser und Brot mit täglicher Beichte. Wieder andere standen bei der Messe abseits, in grauer Kutte, barfuß. Man konnte sie sehen. Und sie selbst sahen, wie fern sie geworden waren. Diese Strafen heilten nicht nur den Einzelnen, sie bewahrten das Ganze. In all dem lag eine Logik, die heute fremd wirken mag, aber damals klar war. Strafe war nie nur Reaktion, sie war Kommunikation. Sie sagte, du hast das Maß verloren, aber wir geben dir die Chance, es wiederzufinden. Darum war sie öffentlich, darum war sie rituell, sie war sichtbar, fühlbar, erlebbar für den Täter, das Opfer, die Gemeinschaft. Und sie war endlich. Wenn jemand seine Buße geleistet hatte, seine Strafe getragen, dann konnte er wieder Teil des Dorfes werden. Vielleicht mit einem Fleck im Ruf, aber auch mit der Chance auf Neubeginn. Der Gedanke der Wiedereingliederung war tief verankert. Denn das Dorf war ein Netz und kein Netz hält, wenn man es zu oft zerreißt. So ging Jakob an jenem Morgen auf Trude zu. Er reichte ihr die Taler. Sie nahm sie mit zitternder Hand. Sie sagte nichts, aber sie nickte. Und das reichte. Die Leute sahen es. Und sie wussten, heute ist etwas geschlossen worden. Ein Band, das zerrissen war, war wieder geknotet worden. Nicht makellos, aber haltbar. Und das war es, was Strafen im Alltag bedeuteten. Nicht Vernichtung, sondern das mühselige, ernste, gemeinschaftliche Werk der Wiederherstellung. Schritt für Schritt, vor aller Augen, im Schatten der Linde und im Licht der Hoffnung. Kapitel 6: Öffentliche Rituale, Recht als Schauspiel. Der Tag hatte kaum begonnen, doch der Platz war bereits voller Menschen. Bauern in groben Leinenhemden, Mägde mit Tüchern um den Kopf, Kinder, die sich zwischen den Beinen der Erwachsenen hervorschoben. Die Glocke der Dorfkirche schlug, langsam, feierlich, nicht zum Gebet, sondern zum Gericht. Es war kein Zufall, dass der Pranger direkt neben dem Brunnen stand, dort, wo jeden Tag Wasser geholt, Neuigkeiten getauscht und Brot verkauft wurde. Recht musste sichtbar sein, nicht hinter Türen, sondern mitten im Leben. Wenn ein Urteil gesprochen wurde, dann nicht im Stillen, sondern mit Worten, Gesten, Symbolen, als öffentliches Ritual, als Inszenierung der Ordnung. Der Schultheiß erschien in dunklem Gewand, der Stab in der Hand, gefolgt von zwei Schöffen. Sie trugen einfache, aber erkennbare Kleidung. Nichts Prunkvolles, doch genug, um die Grenze zwischen ihnen und dem Volk zu markieren. Ein Junge mit rotem Haar schritt ihnen voraus, eine kleine Glocke in der Hand, die bei jedem Schritt erklang. Das Läuten bedeutete: Das Recht spricht jetzt. Alles andere hat zu schweigen. Als der Schultheiß die Mitte des Platzes erreichte, trat Stille ein. Nicht erzwungen, sondern gewachsen. Aus Respekt, aus Erwartung, vielleicht auch aus Furcht. Dann sprach er mit klarer, langsamer Stimme jeden Satz nach festem Muster, als würde er ein uraltes Gebet rezitieren. Im Namen des Herrn, im Namen des Königs und im Lichte des göttlichen Rechts sprechen wir das Urteil über Konrad, Sohn des Hannes, Müller von Oberbach. So höre, Volk von Riedenthal, was geschehen ist und was nun gesühnt wird. Die Worte waren nicht zufällig. Jedes Urteil begann mit dieser Formel, nicht nur um Autorität zu zeigen, sondern um zu erinnern. Dies war mehr als eine Entscheidung. Es war ein heiliger Akt, getragen von göttlicher Ordnung und weltlicher Macht. Wer zuhörte, spürte, dass sich hier etwas Größeres vollzog. Konrad stand bereits da, an den Pranger gelehnt. Sein Vergehen war klein, verglichen mit den großen Geschichten von Mord oder Raub. Er hatte falsches Maß beim Korn verwendet, zweimal zu viel verlangt, als die Witwe Margarete ihr Mehl holte. Kein Schwerverbrechen, aber ein Bruch der Ehre, des Vertrauens, der Gemeinschaft. Und so hatte das Gericht entschieden. Er sollte eine Stunde lang im Pranger stehen, dazu eine Schandmaske tragen, aus Blech, mit einem lächerlich großen Kornmaß als Krone. Auf der Stirn eingraviert: Falscher Maßmann. Der Schmied befestigte die Maske unter Aufsicht des Schultheißen. Es war keine rohe Gewalt, kein Geschrei. Es war ein Akt ruhig und formell, fast wie ein Ritus. Dann wandte sich der Schultheiß wieder der Menge zu und sprach: So seht ihn, hört ihn und vergesst nicht, wer das Maß bricht, der bricht das Band zwischen Mensch und Gott. Ein Murmeln ging durch die Menge, kein Spott, eher Nachdenklichkeit. Die Kinder zeigten mit den Fingern, lachten kurz. Dann schwiegen sie, als der Priester aus der Kirche trat. Auch er hatte eine Rolle in diesem Schauspiel. Er sprach ein kurzes Gebet, segnete den Platz und das Urteil und zog sich wieder zurück. Denn was hier geschah, war nicht nur Recht, es war auch Buße. Die Stunde verging langsam. Konrad stand still. Sein Gesicht konnte man hinter der Maske kaum sehen, aber jeder wusste, wie es sich anfühlte. Es war keine Folter, aber es war schwer. Schwer auf der Seele, auf dem Ruf, auf dem Platz, den man im Dorf inne hatte. Und doch, nach dieser Stunde war es vorbei. Der Schmied löste die Maske, der Schultheiß verlas das Ende des Urteils wieder in festem Ton. Die Strafe ist getragen. Die Ordnung ist wiederhergestellt. Dann trat Konrad vor, kniete nieder, nicht vor dem Gericht, sondern vor der Gemeinschaft und sprach: Ich bitte um Verzeihung. Ich will es besser machen. Einige nickten, andere schwiegen. Aber niemand warf etwas. Niemand ging fort. Denn das Schauspiel endete nicht mit der Strafe. Es endete mit der Möglichkeit der Rückkehr. Die Gemeinschaft sah, was falsch war, sah, dass es gesühnt wurde und sah, dass das Leben weitergehen konnte. Das war der Sinn des Rituals. Nicht Ausgrenzung, sondern Wiederherstellung. Auch bei anderen Strafen war das Schauspiel Teil des Urteils. Wenn jemand Buße tun musste, tat er das nicht allein. Manchmal musste er barfuß durch das Dorf gehen, mit einem Schild um den Hals, auf dem sein Vergehen stand. Oder er trug einen Sack auf dem Rücken, gefüllt mit Steinen. So schwer wie seine Schuld, sagte man. Und auch dann stand das Dorf Spalier. Nicht zum Hohn, sondern als Zeugen. Weil Recht ohne Zeugen kein Recht war. Oft fanden solche Rituale an besonderen Tagen statt. Nach der Messe am Sonntag, zu Fronleichnam oder am Michaelistag. Die Verbindung von Kirche und Gericht war tief. Der Pfarrer sprach Gebete vor dem Urteil, bat um göttliche Führung. Man glaubte, dass der Wille des Himmels sich im Wort des Schultheißen widerspiegeln konnte, wenn alles seinen rechten Lauf nahm. Selbst wenn das Urteil nur aus Worten bestand, eine Abbitte, ein öffentliches Geständnis, wurde daraus ein Schauspiel. Der Schuldige stand erhöht oder vor dem Altar, sprach die vorbereiteten Sätze, legte die Hand auf das Evangelium, schwor Besserung und wieder, das Volk war da. Nicht als Zuschauer, sondern als Teilhaber. Denn diese Rituale taten noch mehr, als Strafe zu vollziehen. Sie schrieben sich ins Gedächtnis ein. Man erinnerte sich an die Maske des Maßmanns, an das Bußgehen der Trunkenboldin, an den Eidbrecher, der vor dem Altar kniete. Kinder hörten die Geschichten, Jugendliche wurden gewarnt, Alte erzählten weiter. Recht war nicht abstrakt. Es war eine Kette von Bildern, Stimmen, Bewegungen, festgehalten im kollektiven Gedächtnis. So wurde nicht nur geurteilt, es wurde erzählt, gezeigt, verinnerlicht. Das Schauspiel des Rechts war eine Bühne für Werte, Ehrlichkeit, Maß, Demut, Gemeinschaft. Wer dort stand, wurde nicht einfach bestraft. Er wurde zur Mahnung. Und oft, wenn genug Zeit verging, auch zum Zeichen der Umkehr. In einer Welt ohne Aktenordner, ohne Richterrobe aus Samt, ohne Mikrofon oder Gesetzbuch, war es die Form, die Gültigkeit schuf. Die Glocke, der Stab, der festgelegte Spruch, das Niederknien, das Segnen, der Blick der Menge. denn am Ende war Recht nicht nur das, was gesprochen wurde. Es war das, was gesehen wurde, was blieb.
Und so ging man nach Hause an jenem Tag mit dem Bild des Prangers im Kopf, mit dem Klang der Glocke im Ohr, mit einem Satz auf den Lippen: So soll es sein.
Nicht aus Angst, sondern weil man glaubte, das Recht hatte gesprochen. Und alle hatten es gehört. Kapitel 7: Die Kirche als Gericht, das geistliche Recht. Wenn in einem mittelalterlichen Dorf die Kirchenglocke nicht zur Messe, sondern zur Urteilsverkündung rief, war die Stille nicht weniger ehrfürchtig als bei einem königlichen Erlass. Vielleicht sogar tiefer. Denn wer vor dem geistlichen Gericht stand, hatte sich nicht gegen einen Nachbarn oder einen Herrn vergangen, sondern gegen Gott selbst. Oder zumindest gegen das, was die Kirche als seinen Willen verstand.
Die Kirche war nicht nur Seelsorgerin, sie war Richterin. Nicht mit Schwert oder Pranger, sondern mit Buße, Bann und Beichte. Und in einer Zeit, in der das Heil der Seele als höchstes Gut galt, war das Wort des Geistlichen mitunter schneidender als jeder Schwertstreich. Vor dem kirchlichen Gericht wurden nicht dieselben Fälle verhandelt wie vor weltlichen Instanzen. Die Domherren, die Offiziale, die Bischöfe, sie kümmerten sich um das, was das Innerste des Menschen betraf. Eheversprechen, die gebrochen wurden. Kinder, deren Herkunft zweifelhaft war. Letztwillige Verfügungen, die Streit entfachten, weil ein Sohn unehelich war oder weil ein Mönch das Erbe empfing. Auch Eide, die geschworen, dann gebrochen wurden, fielen in den Bereich des geistlichen Rechts. Und am tiefsten, am gefährlichsten, die Ketzerei. Der Zweifel an der Lehre, das Infragestellen der Sakramente, das Flüstern über andere Wahrheiten.
Die Kirche führte ein eigenes Rechtssystem, das sogenannte kanonische Recht. Es war nicht mündlich weitergegeben wie viele weltliche Rechtsbräuche, sondern aufgeschrieben in lateinischer Sprache, studiert von gelehrten Klerikern. Wer dort urteilte, war kein Bauer, kein Burgherr. Es war ein Mann mit Tonsur, mit Büchern, mit einem Blick, der über das Irdische hinausging.
Der Ablauf vor dem Kirchengericht unterschied sich deutlich von dem auf dem Dorfanger. Der Angeklagte stand nicht vor einer Menschenmenge, sondern vor einem Altar oder unter dem Gewölbe des Kapitelsaals. Es war stiller, aber nicht weniger schwer. Denn hier ging es nicht nur um Schuld, sondern um Reue. Ein Mann, der seine Ehefrau verlassen hatte, konnte vorgeladen werden. Nicht wegen Gewalt oder Besitzstreit, sondern weil er das heilige Band missachtete. Er wurde gefragt, was er versprach hatte und warum er es brach. Nicht die Tat stand im Zentrum, sondern das Gewissen. Und so geschah es oft, dass der Angeklagte selbst sprach, in der Beichte. Denn die Beichte war mehr als ein Sakrament. Sie war Teil des Rechts. Wer gestand, konnte Milderung finden. Wer bereute, konnte Buße erhalten. Eine Strafe, ja, aber auch eine Hoffnung. Ein Mörder, der vor dem weltlichen Gericht das Leben verlieren sollte, konnte durch die Kirche zur Beichte geführt werden, um mit reiner Seele zu sterben. Und manchmal, wenn er aufrichtig bereute, bat der Priester beim weltlichen Herrn um Gnade. Manchmal wurde sie gewährt.
Doch Gnade bedeutete nicht Straffreiheit. Das Kirchenrecht kannte viele Formen der Buße. Fasten, tagelang, wochenlang, nur Brot und Wasser. Wallfahrten, zu Fuß, durch Staub und Hitze, mit einem Zeichen der Schuld auf der Brust. Öffentliche Gebete, auf den Knien, während die Gemeinde vorbeizog. Oder das Verbot, an der Messe teilzunehmen. Eine schmerzliche Ausgrenzung,
Denn wer die Sakramente nicht empfangen durfte, war geistlich tot, solange der Bann währte. Die Kirchenstrafen waren selten blutig, aber sie schnitten tief. Denn in einer Welt, in der das Jenseits realer war als die Zeit zwischen Pflug und Mahlstein, war das Wort des Priesters nicht nur Mahnung. Es war Urteil für Ewigkeit. Nicht selten nutzte die Kirche ihre Autorität auch zum Schutz. Wer verfolgt wurde, konnte in eine Kirche fliehen, das Kirchenasyl suchen. Der Verfolger, selbst ein Burgherr, musste am Portal stehen bleiben. Innerhalb der Mauern herrschte das göttliche Gesetz. Und es hieß, der Zufluchtsuchende darf nicht angerührt werden. Manche lebten wochenlang in einer Seitenkapelle, schlafend auf Stroh, genährt von Almosen, geschützt durch das Kreuz. Und während draußen die Rufe laut wurden, blieben drinnen nur Psalmen und die Hoffnung auf Verhandlung. Die Kirche konnte vermitteln, Strafen abmildern, sogar freikaufen. Vor allem dann, wenn der Angeklagte beichtete und Reue zeigte. Ein besonderes Feld geistlicher Gerichtsbarkeit war die Häresie. Wer das Glaubensbekenntnis anzweifelte, wer lehrte, dass Brot und Wein nicht Leib und Blut Christi seien, wer predigte ohne Weihe, der riskierte mehr als Fasten oder Bann. Denn hier sah die Kirche nicht nur eine Sünde, sondern eine Gefahr für das Heil aller. Die Inquisition, später in ihrer Entwicklung gefürchtet, begann als kirchliche Untersuchung, nicht als Folterkammer. Priester reisten durch Städte, hörten zu, fragten, baten um Umkehr. Wer gestand, konnte Buße tun. Wer leugnete und dennoch überzeugt war, galt als verloren.
Und doch, auch im Umgang mit Ketzern blieb das Ziel der Kirche nicht Vergeltung, sondern Reinigung. Die Seele sollte gerettet werden, auch wenn der Leib verdammt war. Erst wenn alle Wege der Besserung versagten, übergab man den Angeklagten an die weltliche Macht, die dann nach ihren Gesetzen richtete. Die geistlichen Gerichte hatten eigene Verfahren, eigene Richter, eigene Bücher. Zeugen wurden geladen, aber nicht aus dem Dorf, sondern oft aus dem Klerus oder der Stadt. Alles war schriftlich. Urkunden wurden angelegt, Eide auf Latein gesprochen, das Urteil manchmal gesiegelt mit dem Bischofswappen. Für viele Laien war es fremd, fern, ehrfurchtgebietend. Und doch reichte es tief in den Alltag.
Denn wer ein Kind taufen ließ, wer heiratete, wer ererbtes Land dem Kloster überschreiben wollte, kam mit dem Kirchenrecht in Berührung. Und jeder, der einmal auf dem Feld einen Eid brach, der auf dem Sterbebett eine Sünde eingestand, wusste, das Gericht des Pfarrers war leiser, aber es hörte nie auf.
Ein Beispiel: Agnes, eine Witwe aus einem kleinen Ort am Fluss, wurde vor das geistliche Gericht gerufen, weil sie seit Jahren ohne Eheschließung mit einem Knecht lebte. Sie bestritt es nicht, doch sie sagte: Wir lieben uns. Wir leben wie Mann und Frau. Der Offizial fragte sie, ob sie vor Gott ein Versprechen abgelegt hatte. Sie nickte. Dann bat man sie, das Versprechen zu wiederholen, unter Zeugen, in der Kirche. Kein Pranger, keine Strafe, aber eine Bedingung. Sie sollte eine Wallfahrt machen als Zeichen der Buße für das voreheliche Leben und ein Jahr lang jeden Sonntag den Rosenkranz beten, öffentlich, vor dem Altar. Agnes tat es und war wieder aufgenommen in die Sakramente. So war das geistliche Recht, streng, aber nicht grausam, fordernd, aber mit dem Blick auf Heilung. Es kannte Bann, aber auch Begnadigung. Es sprach vom Tod, aber immer mit der Hoffnung auf Erlösung. Im Mittelalter war die Kirche nicht nur der Ort des Gebets, sondern auch des Gewichts. Ihr Urteil wog leicht im Körper und schwer in der Seele.
Wer sie fürchtete, tat es nicht wegen der Peitsche, sondern wegen des ewigen Gerichts. Und wer sie aufsuchte, hoffte nicht auf Freispruch, sondern auf Vergebung.
Das geistliche Recht war kein Schatten des weltlichen, sondern eine eigene Welt und für viele die tiefere. Denn wo der König Macht hatte über Leib und Land, hatte die Kirche Macht über Hoffnung und Ewigkeit. Und in einer Welt, die von Himmel und Hölle durchdrungen war, war das oft das entscheidendere Urteil. Kapitel 8. Was bedeutete Gnade? Es war ein Herbsttag, kühl und still, als das Dorf sich auf dem Burghof versammelte. Der Wind trug den Duft von feuchtem Laub, Rauch stieg in dünnen Fäden aus den Schornsteinen. In der Mitte des Platzes kniete ein junger Mann. Seine Hände waren gefesselt, sein Blick gesenkt. Er hatte gestohlen 2 Hühner aus dem Vorrat des Vogts. Hunger war sein Grund, doch die Tat blieb, was sie war. Ein Vergehen gegen die Ordnung, gegen den Besitz, gegen die Ehre. Die Strafe war beschlossen. 3 Tage im Pranger, dazu eine Geldbuße, die er kaum würde zahlen können. Und doch stand da nun der Burgherr auf den Stufen des Saalgebäudes, das Schwert an der Seite, das Samtgewand über der Brust geöffnet, als wolle er zeigen: Hier ist kein Henker, sondern ein Herr. Er sprach nicht laut, doch seine Worte hallten über den Hof. Der Tag des heiligen Michael ist ein Tag des Erbarmens. Wie Gott uns nicht verlässt, wenn wir fehlgehen, so will ich nicht unbarmherzig sein. Dann wandte er sich an den Knecht. Du wirst die Strafe nicht tragen, wie sie beschlossen war. Stattdessen wirst du 3 Wochen beim Pfarrer dienen, im Schweigen, im Fasten. Und danach ist deine Schuld getilgt. Ein Murmeln ging durch die Menge. Kein Widerstand, kein Jubel, nur ein leises Einvernehmen. Denn was hier geschehen war, war kein Bruch des Rechts, sondern seine Krönung. Gnade. Im mittelalterlichen Denken war Gnade kein Zeichen von Schwäche. Sie war das Vorrecht der Starken. Nur wer über Recht verfügen konnte, konnte es auch biegen, nicht willkürlich, sondern weise. Gnade bedeutete nicht, Schuld zu leugnen. Sie bedeutete, sie zu erkennen und dennoch einen anderen Weg zu wählen. Einen, der nicht mit Hohn oder Vergeltung antwortete, sondern mit Maß und Barmherzigkeit. Gnade war nie still, sie war öffentlich. Sie wurde gesprochen, verlesen, verkündet, oft an Feiertagen, an hohen Festen, zu Krönungen oder Pilgerzeiten. Nicht nur, weil die Stimmung milder war, sondern weil Gnade, wie jedes große Wort, ihren Ort und ihre Stunde verlangte. Sie war ein Spiegel der göttlichen Ordnung und sie musste gesehen werden, um zu wirken. Wer einem anderen Gnade schenkte, tat das nicht nur für ihn, er zeigte es allen. Der Herr, der einem Dieb die Strafe erließ, offenbarte damit seine Macht. Denn nur wer Strafe geben konnte, konnte sie auch nehmen. Gnade war also auch Politik, ein Akt der Stärke, nicht der Nachsicht, und zugleich ein Ruf zur Umkehr. Für den einen, der begnadigt wurde, und für alle, die zusahen. Denn wer Gnade empfing, wurde nicht einfach entlassen. Er wurde gebunden durch Dankbarkeit, durch Demut, durch das Wissen, dass er hätte fallen können, doch gehalten wurde. Diese moralische Schuld war kein Makel, sie war Erinnerung und Mahnung. Oft war Gnade kein Erlass, sondern ein Tausch, statt Strafe, Wallfahrt, statt Kerker, Kloster. Der Weg, den man gehen musste, war nicht leichter, nur anders und vielleicht tiefer. Ein junger Mann, der einen Eid gebrochen hatte, konnte gezwungen werden, nach Santiago zu pilgern, zu Fuß, in Armut, mit dem Zeichen seiner Schuld an der Brust. Jede Etappe ein Schritt der Buße,
jeder Schmerz, ein Versuch, das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen. Oder man trat in ein Kloster ein, nicht für immer, aber lang genug, um das Leben zu überdenken. Man arbeitete im Garten, sprach mit niemandem, betete, kein Urteil, kein Schandpfahl, keine Wunde, aber ein Rückzug, eine Reinigung, eine stille Form der Strafe. Und vielleicht am Ende ein neuer Anfang. Auch in der Kirche war Gnade mehr als Vergebung. Sie war der Schritt nach der Beichte. Wer gestand, konnte Buße tun, aber auch hoffen. Auf Lossprechung, auf den Segen, auf das Zurück in die Gnade Gottes. Und oft verband sich das Geistliche mit dem Weltlichen. Ein Mörder, der aufrichtig bereute, konnte durch den Pfarrer Fürbitte beim Burgherrn erlangen. Manchmal mit Erfolg. Denn wenn Gott verzeihen konnte, wer war der Mensch, sich höher zu stellen? Doch Gnade war kein Recht. Niemand konnte sie verlangen. Sie war ein Geschenk. Und wie jedes Geschenk war sie Ausdruck von Beziehung. Zwischen Herr und Untertan. Zwischen Mensch und Gott. Und sie war nicht immer gerecht im modernen Sinn. Manchmal begnadigte man den Reichen, weil er Einfluss hatte. Den Sohn eines Freundes, weil man ihn kannte. Und den Armen, weil sein Blick schwerer wog als seine Tat. Aber auch das war Teil des Spiels. Gnade war nicht blind, sie war menschlich. Und in einer Welt, in der die Ordnung auf Gesichtern, Eiden und Gesten ruhte, war Menschlichkeit ein legitimes Maß. Es gab auch symbolische Gnaden. Ein Herr, der zum Jahresfest allen Schuldnern einen Teil ihrer Abgabe erließ. Ein Bischof, der zur Osternacht die Büßer an den Altar rief und ihnen die Rückkehr zur Messe erlaubte. Zeichenhaft vielleicht, aber nicht leer. Denn jeder, der zusah, spürte, hier geschieht etwas, das nicht von Macht allein spricht, sondern von Verantwortung. Und manchmal, selten, aber unvergesslich, kam Gnade von unten, wenn ein Opfer dem Täter verzieh. Wenn eine Witwe sagte, ich will nicht, dass er leidet, ich will nur, dass er erkennt, was er tat. Solche Worte hatten Gewicht. Sie konnten ein Gericht verändern. Nicht, weil sie Recht hatten, sondern weil sie ein größeres Maß anboten. In der Vorstellung des Mittelalters war Gnade ein Teil des göttlichen Plans. Die Welt war nicht nur Gesetz, sondern auch Hoffnung. Und der Fürst, der Herr, der Pfarrer, sie alle waren Abbilder einer höheren Ordnung. Wer Gnade übte, näherte sich dem Himmel. Wer sie empfing, erkannte, wie weit er gefallen war und dass er dennoch gehalten wurde. Es heißt, Gnade sei wie ein Windhauch über hartem Stein. Sie verändert nicht alles, aber sie hinterlässt Spuren. Und wer sie einmal gespürt hat, trägt sie weiter. Vielleicht nicht als Wort, aber als Blick, als Haltung, als Stille zwischen zwei Menschen, die wissen, es hätte anders kommen können. So war es auch mit dem jungen Mann an jenem Herbsttag. Er trat seinen Weg zum Pfarrhaus an, unter dem Schweigen der Menge. Niemand klatschte, niemand spottete. Und doch war etwas anders geworden, nicht nur für ihn, sondern für alle, die gesehen hatten, wie ein Herr nicht nur Gericht sprach, sondern auch Gnade übte. Wie das Recht nicht endete mit Strafe, sondern mit Barmherzigkeit. Und das war vielleicht der tiefste Sinn mittelalterlicher Gnade. Sie war nicht das Ende des Rechts, sondern seine höchste Form. Ein Recht, das wusste, dass der Mensch mehr ist als seine Schuld. Und dass Ordnung nicht nur durch Strafe entsteht, sondern auch durch die Kraft zu vergeben. Kapitel 9. Wandel des Rechts von Willkür zu Ordnung. Der alte Bauer stand vor dem Dingplatz, das Gesicht wettergegerbt, die Stimme rau. So haben es unsere Väter gehalten, sagte er, und so halten wir es auch. Es war ein Satz, wie er über Generationen gesprochen wurde, als Urteil, als Verteidigung, als Beweis. In den frühen Jahrhunderten des Mittelalters war das Recht nicht niedergeschrieben. Es lebte in Erinnerungen, in Sprüchen, in dem, was man gewohnt war. Und wo keine Bücher waren, waren die Alten das Gedächtnis. Recht im Frühmittelalter war kein System. Es war ein Netz, grob geknüpft, ungleich gespannt und oft abhängig von Ort, Stand und Stimmung. Im einen Dorf galt ein Brautversprechen als bindend, wenn es mit zwei Zeugen und einem Händedruck gegeben wurde. Im nächsten musste ein Kelch Wein geteilt werden. Was heute als Willkür erscheinen mag, war damals Alltag. Der Richter war oft der stärkste Mann, der reichste Bauer, der mit den meisten Eideshelfern. Wer galt, der galt. Und was er sagte, wurde Gesetz. Doch je mehr Menschen reisten, handelten, Grenzen überschritten, desto sichtbarer wurde das Problem. Das Recht war nicht überall gleich. Ein Kaufmann aus Mainz konnte sich in Goslar plötzlich mit fremden Regeln konfrontiert sehen. Ein Streit zwischen zwei Städten konnte nicht geschlichtet werden, wenn jede Seite auf ihre eigene Gewohnheit pochte. Die Zeit verlangte nach etwas, das über das Dorf hinaus Bestand hatte. Um das Jahr 12.200, in einem Skriptorium irgendwo zwischen Elbe und Weser, beugte sich ein Schreiber über Pergament. Mit ruhiger Hand setzte er Buchstabe für Buchstabe, Satz für Satz. »Das ist der Recht van de Sassen«, schrieb er. »Dies ist das Recht der Sachsen.« Es war der Beginn des Sachsenspiegels, eines der ersten großen Rechtsbücher des deutschen Raumes. Kein Gesetz im modernen Sinn, sondern eine Sammlung von Gewohnheitsrecht, aufgeschrieben, gegliedert, geordnet. Der Sachsenspiegel war mehr als nur Tinte auf Tierhaut. Er war ein Meilenstein. Denn zum ersten Mal wurden Regeln nicht nur erinnert, sondern gelesen und damit überprüfbar. Weitergeber, diskutierbar, Ritter, Richter, Städte nutzten das Werk, um Entscheidungen zu begründen. Nicht, weil es neue Regeln schuf, sondern weil es bekannte Regeln sichtbar machte. Ähnliche Entwicklungen gab es anderenorts. In Bayern entstand der Schwabenspiegel, in Frankreich das Coutumier de Beauvaisis, in Italien studierten Juristen die alten römischen Rechtsquellen. Und überall zeigte sich, das Recht begann sich zu wandeln. Es wurde langsamer, aber sicherer, weniger von Stimmung getragen, mehr von Struktur. Ein weiterer Schritt in diese Richtung waren die Landfrieden, königliche Erlasse, die versuchten, die Spirale von Fehde und Blutrache zu brechen. Bereits unter Heinrich IV. Gab es erste Versuche, aber unter Friedrich Barbarossa wurde der Landfrieden systematisiert. Wer ohne richterliche Entscheidung Gewalt übte, machte sich selbst zum Feind der Ordnung. Diese Friedensgebote galten nicht nur moralisch, sondern wurden strafrechtlich verfolgt. Ein Ritter, der eine Fehde begann ohne rechtliche Grundlage, konnte enteignet werden. Ein Händler, der auf offener Straße überfallen wurde, konnte auf königlichen Schutz pochen. Zwar reichte der Arm des Reiches nicht überall hin, aber das Signal war klar. Es gab Instanzen jenseits des persönlichen Schwertes. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Rechtsgelehrten. In Städten wie Bologna, Paris und später auch Prag lehrten Professoren nicht nur Theologie, sondern auch Recht. Das römische Recht, das lange in Vergessenheit geraten war, wurde neu entdeckt, abgeschrieben, interpretiert. Begriffe wie Vertrag, Eigentum, Delikt gewannen an Präzision. Und mit der Lehre kam auch die Idee, ein Urteil sollte nicht nur stimmen, Es sollte begründet sein. Das bedeutete nicht, dass alte Formen sofort verschwanden. Noch im 13. und 14. Jahrhundert gab es Gottesurteile, Wasserproben, Feuerproben, Duelle. Doch sie gerieten langsam unter Druck. Ein 2515 auf dem 4. Laterankonzil erklärte die Kirche, dass sie sich nicht länger an diesen Praktiken beteiligen wolle. Priester sollten keine Feuerproben mehr segnen, keine Wasserbecken mehr weihen.
Diese Entscheidung hatte Folgen. Ohne kirchlichen Segen verlor das Gottesurteil seine sakrale Grundlage. Und ohne das verlor es an Geltung. Langsam, über Jahrzehnte, verschwand es aus den Gerichtstagen. Nicht, weil die Menschen plötzlich aufgeklärter waren, sondern weil das Ritual seine Funktion verlor. Man brauchte andere Formen der Wahrheitssuche. Zeugen, Urkunden, schriftliche Verträge.
In den Städten entstanden Ratskanzleien, wo Gerichtsschreiber Protokolle führten. Die Aussagen wurden dokumentiert, die Urteile fixiert. Das Wort des Richters blieb entscheidend, aber es war eingebettet in einen schriftlichen Rahmen. In vielen Regionen begann man Urteilsbücher zu führen, in denen man nachlesen konnte, wie ein ähnlicher Fall behandelt wurde. Das war neu und mächtig. Die Gerichtsbarkeit selbst wurde differenzierter. Es gab weiterhin Dorfgerichte, Adelsgerichte, Klostergemächer. Doch daneben traten zentrale Instanzen, Stadtgerichte, Landgerichte, Hofgerichte. In manchen Regionen wurden Berufungen möglich. Und wer genug Einfluss oder Geld hatte, konnte sich an höhere Stellen wenden. Auch die Herrschaftsverhältnisse änderten sich. Der Einfluss der Könige schrumpfte, während Territorialfürsten an Macht gewannen. In deren Kanzleien wurde das Recht geordnet, verschriftlicht, angepasst. Manche schufen ganze Landesrechte, wie das Mainzer Landrecht, das Tiroler Landrecht, später das Magdeburger Recht, das in vielen ostmitteleuropäischen Städten übernommen wurde. Eine Art Exportrecht auf Basis eines bekannten, gut strukturierten Modells.
Dieser Prozess war nicht linear. In manchen Regionen blieb das mündliche Recht bis ins 16. Jahrhundert vorherrschend, in anderen entstanden bereits im 14. Jahrhundert Rechtsbibliotheken. Und selbst dort, wo man Schrift gebrauchte, blieb das Alte lebendig. Ein Stadtgericht konnte einen Fall nach römischem Recht beurteilen und dennoch zum Pranger schicken, weil es dem lokalen Empfinden entsprach.
Der Wandel des Rechts war also kein Bruch. Er war eine Überlagerung. Das Neue legte sich über das Alte wie eine dünne Haut. Es veränderte den Klang, nicht das Skelett. Erst langsam, mit jeder neuen Generation, mit jedem weiteren Fall, wuchs daraus etwas anderes.
Ein Bild hilft vielleicht. Das mittelalterliche Recht war wie ein Fluss, der über lange Zeit sein Bett ändert. An der Oberfläche scheint alles wie zuvor, doch die Strömung hat sich verlagert. Neue Mäander entstehen, alte verschwinden und irgendwann merkt man, der Lauf ist ein anderer geworden. Für die Menschen jener Zeit bedeutete das auch eine neue Form von Sicherheit und Unsicherheit zugleich. Wer schreiben konnte, war im Vorteil. Wer Verträge aufsetzte, hatte Beweise. Wer das Recht studierte, konnte Einfluss gewinnen. Gleichzeitig aber wurden die Wege länger, die Verfahren komplizierter. Was früher im Dorf entschieden wurde, musste nun in der Stadt verhandelt werden. Wer keinen Zugang zu den Schriftkundigen hatte, war oft hilflos.
So brachte der Übergang von Willkür zu Ordnung nicht nur Fortschritt, er brachte auch neue Abhängigkeiten. Aber er schuf eine Grundlage, auf der sich später vieles entwickeln konnte. Gerichte, wie wir sie heute kennen. Gesetze, die für viele galten, Rechte, die einklagbar wurden. Und vielleicht das Wichtigste, das Gefühl, dass das Recht nicht nur Sache der Starken war, sondern auch eine Frage der Form, der Begründung und letztlich der Gerechtigkeit. Am Ende des Mittelalters war das Alte, so war es schon immer, nicht verschwunden. Aber es war nicht mehr genug. Wer Recht sprach, musste mehr sagen und mehr wissen. Der Bauer auf dem Dingplatz hätte das vielleicht nicht verstanden. Aber der Schreiber in der Stadt, der mit ruhiger Hand den Sachsenspiegel abschrieb, wusste es schon. Das Recht war dabei, sich selbst zu erinnern. Nicht durch Stimmen, sondern durch Schrift. Und das veränderte alles. Langsam, aber unumkehrbar. Kapitel 10. Nachklang. Was bleibt vom mittelalterlichen Rechtsgefühl? Wenn man sich die mittelalterliche Welt ins Gedächtnis ruft, sieht man oft das Grobe, das Fremde, das Dunkle, einen Pranger im Nebel, eine erhobene Hand im Schwur, ein Gottesurteil, das in glühendem Eisen Wahrheit suchte. Doch hinter all dem, hinter den Zeichen und Ritualen, lag etwas Tieferes, ein Gefühl für Ordnung, für Schuld und für das, was es bedeutete, etwas wieder ganz zu machen, das aus dem Gleichgewicht geraten war. Die Menschen des Mittelalters lebten nicht in einem Zustand ständiger Angst, auch wenn Strafen öffentlich und drastisch sein konnten. Sie lebten vielmehr in einem Gewebe von Bedeutungen, in dem jede Handlung, sei sie gut oder schlecht, eine Spur hinterließ. Der Gedanke, dass nichts folgenlos blieb, war fest verankert. Ein falsches Wort, ein zerbrochener Eid, ein Schlag zur Unzeit, das alles war nicht nur eine Tat gegen einen Menschen, sondern ein Riss im Netz, das sie alle verband. Und dieses Netz hieß nicht nur Gesetz. Es hieß Glaube, Familie, Nachbarschaft, Ehre, Gottes Wille. In einer Welt, in der der Himmel nicht fern, sondern nah war, bedeutete Recht nicht nur Regel, es bedeutete Haltung. Schuld war nicht nur individuell, sie war sozial. Und was gesühnt werden musste, war nicht allein ein Vergehen, sondern ein Missklang in der Ordnung der Dinge. Es war keine kalte Gerechtigkeit, die man suchte. Sie war lebendig, sichtbar. Sie trug das Gesicht des Schultheißen, der Pfarrerin, der alten Nachbarin, die noch wusste, was vor 3 Wintern geschah. Recht sprach nicht nur aus Urteilen, sondern aus Geschichten. Es lebte auf dem Dorfplatz, am Herd, im Lied. Und jeder war Teil davon. Ob als Zeuge, als Helfer, als Richter, als Stimme im Chor der Gemeinschaft. Wenn ein Urteil gesprochen wurde, war es nie rein technisch. Es war ein Akt des Erinnerns und des Reparierens. Man stellte etwas wieder her, das aus dem Lot geraten war. Sühne bedeutete nicht nur Strafe. Sie bedeutete, die Balance zu finden, ein öffentliches Schuldbekenntnis, eine symbolische Geste, eine Geldbuße, gezahlt mit zitternden Händen. Die Last war nicht immer körperlich, aber sie war immer seelisch. Die Grenzen zwischen Recht und Religion, zwischen Schuld und Sünde verschwammen. Ein Vergehen gegen die Ordnung war auch ein Angriff auf das, was man heilig nannte. Darum wurde gebeichtet, gebetet, gefastet. Nicht aus Angst vor einem allwissenden Auge, sondern aus dem tiefen Bedürfnis, wieder Teil des Ganzen zu sein. Denn wer außerhalb der Ordnung stand, war nicht nur allein. Er war verloren. Und doch war da auch die Gnade. Die Hand, die nicht schlug, sondern führte. Der Herr, der zum Festtag die Strafe erließ. Die Witwe, die dem Dieb vergab. Gnade war kein Widerspruch zum Recht. Sie war seine Verwandlung. Ein Zeichen dafür, dass auch das Recht ein Herz hatte. Dass der Mensch mehr war als seine Tat. Dass es Wege zurückgab. Was vom mittelalterlichen Rechtsgefühl bleibt, ist nicht der Pranger, nicht das Rad, nicht der Schwur auf dem Altar allein. Es ist diese tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die über das bloße Regeln hinausging. Diese Idee, dass Gerechtigkeit gesehen werden muss, auf Plätzen, in Gesichtern, im Blick der anderen. Dass Recht nicht nur geschützt, sondern auch gefühlt werden will. Man kann über manches lächeln heute, aus der Ferne betrachtet. Die Eideshelfer, das Gottesurteil, die Schandmaske mit der langen Zunge. Aber was bleibt, ist der ernsthafte Wille, das Richtige zu tun. Auf die eine oder andere Weise, mit den Mitteln, die man hatte, mit dem Glauben, den man trug, mit dem Herzen, das wusste, dass Frieden mehr ist als Stille. Vielleicht ist das mittelalterliche Rechtsgefühl nicht vergangen. Vielleicht lebt es weiter, nicht in der Form, aber im Echo. In der Idee, dass ein Unrecht nicht nur verwaltet, sondern geheilt werden muss. Dass Gemeinschaft nicht nur durch Gesetze, sondern durch Vergebung und Erinnerung zusammengehalten wird. Dass ein gerechtes Urteil nicht nur bestraft, sondern erklärt, mahnt, aufrichtet. Und wenn man heute über Recht spricht, in Gerichtssälen, in Zeitungen, in Gesprächen zwischen Nachbarn, dann klingt vielleicht manchmal ein leiser Nachhall mit. Von einer Welt, in der das Wort eines Menschen, sein Ruf, seine Reue mehr bedeutete als jedes Dokument, in der das Streben nach Gerechtigkeit keine Frage des Systems war, sondern der Seele. Manchmal an einem frühen Morgen, wenn die Glocke in einem alten Dorf noch über Felder hallt, wenn Menschen schweigend an einem alten Gerichtsstein vorbeigehen, kann man ihn vielleicht spüren, den Nachklang, jenen stillen Ton, der sagt, Recht ist mehr als Ordnung. Es ist ein Ruf nach dem, was sein sollte, und der Mut, es gemeinsam zu tragen.